dass man mit Kinderarbeit, mit Kohlekraftwerken, mit Korruption nichts zu tun haben will. Nachhaltiges Investieren ist aus meiner Sicht nichts anderes als investieren mit gesundem Menschenverstand. Wenn der Klimawandel stärker wird, dann steigt der Meeresspiegel. Dann hilft es uns ja nicht, wenn wir einen weiteren Filter in den Schornstein bauen, sondern dann werden wir wohl einen Deich bauen. Da spielt es keine Rolle, ob man für oder gegen Nachhaltigkeit ist. Das sind Dinge, die wirken fundamental. Und sich damit jetzt auch als Einzelentscheider zu beschäftigen, was sind es für Geschäftsmodelle, die daran positiv partizipieren.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Und heute wollen wir uns mal einem Thema annehmen, das natürlich viele Anleger, auch ihr da draußen, viele so ein bisschen als rotes Tuch sehen. Gibt es den einen oder anderen Grund dazu? Auch darüber wollen wir gleich reden. Aber nachhaltiges Investieren, um das es heute gehen wird, bevor jetzt alle den Rollladen runterfahren, ist eigentlich auch auf der Chancenseite, wenn wir mal Richtung Rendite schauen, eigentlich was ziemlich Spannendes und Interessantes. Und darum wollen wir uns heute natürlich schwerpunktmäßig kümmern. Und dafür haben wir einen spannenden Gast gewonnen, zum ersten Mal bei uns hier auf dem Kanal. Er ist Chief Sustainability Officer der Union Invest. Immer wieder ein kompliziertes Wort, aber irgendwann werden wir das völlig selbstverständlich in den Sprachgebrauch aufnehmen. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Henrik Ponzen.
Hallo, danke für die Einladung.
Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Ja, nachhaltiges Investieren. Wir haben immer natürlich so ein bisschen was so mitspinnt, gerade bei den Selbstentscheidern draußen sehr oft. Wir erleben das ja auch hier bei uns in den Kommentaren. Man hat immer so dieses ganze Thema, ja, ich sag mal, moralische Bevormundung. Dann Kriterien sind irgendwie intransparent. Auch renditeseitig ist nicht alles Gold, was glänzt. Kannst du so ein bisschen verstehen, dass das für viele draußen Selbstentscheider so ein rotes Tuch ist, weil man sagt, lass mir doch wenigstens meine Geldanlage so, wie ich das gerne hätte.
Ja, also auf Bevormundung habe ich auch keinen Bock. Und insofern kann ich jeden verstehen, den das jetzt erstmal ärgert. Darum geht's aber beim nachhaltigen Investieren nicht. Nachhaltiges Investieren ist aus meiner Sicht nichts anderes als investieren, langfristiges Investieren mit gesundem Menschenverstand. Okay. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du Bock mit Kinderarbeit Geld zu verdienen? Super Fall. Rendite, Kinder sind günstig. Ja. Du würdest wahrscheinlich sagen, Henrik, wenn du was anderes hast, nehme ich das lieber. Ja. Wenn ich empfehlen würde, lass doch voll und ganz in Kohlekraft gehen. Größere Dreckschleudern finden wir nicht und die machen noch gut Rendite. Du würdest fragen, wie machen die Rendite? Verstehe ich nicht. Mhm. Ich auch nicht. Ja. Wenn ich als drittes vorschlagen würde, lass in korrupte Unternehmen gehen. Korruption war schon immer ein gutes Geschäft. Mhm. Wieder würdest du dir wahrscheinlich nicht bevormundet vorkommen, wenn du da Nein sagst. Sondern dass man mit Kinderarbeit, mit Kohlekraftwerken, mit Korruption nichts zu tun haben will. Das ist im Grunde genommen ein Gebot des gesunden Menschenverstands. Mhm. Und das sind drei Dinge, die man eben ganz systematisch ausschließt, wenn man sich um die Umweltbilanz eines Unternehmens kümmert, um die Sozialbilanz eines Unternehmens kümmert und um die Art und Weise, wie es sich organisiert, also die Governance. Und damit sind wir bei den drei Buchstaben E, S und G. Ja. Wichtig, das ist ja nicht nachhaltiges Spenden. Also wir suchen ja jetzt nicht die grünsten Unternehmen oder das Nachhaltigste, was man überhaupt finden kann, um zu sagen, da gehen wir all in und aus allem anderen, da lassen wir die Finger weg. Sondern es geht doch darum, dass man erstmal ein funktionierendes, tragfähiges Geschäftsmodell findet. Und dann, nachdem man fundamental überzeugt ist, wendet man eben E, S und G Kriterien an, kriegt damit ein besseres Risikomanagement, gerade dann, wenn es um eine langfristige Investorenperspektive geht und durch ein besseres Risikomanagement im Schnitt auch durchaus die Chance auf eine bessere Rendite. In der Vergangenheit war das häufig so.
Und trotzdem bleibt natürlich dieses, also gerade die drei Buchstaben sind natürlich bei auf der Anlegerseite schon so ein, ja, rotes Tuch trifft es eigentlich ganz gut, so dieses, ne, man hat viel gehört, es gibt 1000 Kriterien, nichts ist wirklich transparent und es ist auch sehr viel überhaupt worden, natürlich auch durch öffentliche Debatten, die so wahnsinnig ideologisiert sind, ja. So kann man es eigentlich richtig formulieren, weswegen das die Leute halt auch abschreckt, ne?
Ja, aber ich sehe das Thema dann ein Stück weit in eine unverdiente Sippenhaft genommen. Ja. Also Sippenhaft ist ja sowieso irgendwie doof, oder? Ja, und wenn also man kann ja sagen, Nachhaltigkeitsregulierung ist überkomplex, viel zu detailliert geworden, überhaupt nicht dienlich, um uns als Wirtschaftsstandort in Europa oder in Deutschland voranzubringen und rettet auch die Welt nicht. Mhm. Das würde ich auch in weiten Teilen so sehen.
Ja.
Aber Nachhaltigkeitsregulierung ist nicht nachhaltiges Investieren. Ich kann sagen, hier gibt es das ein oder andere Gesetz von einer sehr ambitioniert vorgehenden Partei. Mhm. Das fand ich nicht wirksam, das fand ich nicht überzeugend. Ja. Aber wir kaufen keine Heizungen, wir investieren Geld langfristig mit Rendite und erfolgreich. Mhm. Also auch das ist eine Verwandtschaft, die man zwar irgendwie nachvollziehen kann, die aber in der Sache so nicht gegeben ist.
Ja.
Ja? Dann gibt es, du sprachst Bevormundung an, Menschen regen sich darüber auf, wie sie reden sollen. Wir machen als nachhaltige Investoren niemandem Vorschriften, ob er gendern darf, soll oder muss. Mhm. Also verstehst du so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ja. Ich verstehe ganz viel Kritik an einem Thema Nachhaltigkeit, was in verschiedenen Schattierungen nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das hat wünschen können. Mhm. Aber ich verstehe nicht, was das mit nachhaltigem Investieren zu tun hat, wenn wir einfach zur Sache kommen.
Ja, aber da sind wir natürlich, wie gesagt, an diesem Punkt mit den Kriterien. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen drauf zu, glaube ich, was die Menschen dann einfach auch nicht verstehen. Weil jeder hat irgendwie einen anderen Dinger und dann sind Sachen drin, die da vielleicht unter der Idee nicht reinkören oder auch wieder ausgeschlossen werden und so weiter und so fort. Also man hat natürlich auch dieses Ding so zwischen Ideologie, sage ich mal, und ökonomischer Debatte und auch Rechnung am Ende des Tages. Und das ist ja das, worauf wir dann am Ende so ein bisschen hinaus wollen. Also wie kriegt man diese, nennen wir es mal, diese Hürde, diesen Graben zwischen ethischer Debatte und ökonomischer Debatte? Wie kriegen wir diesen Graben überwunden?
Ja.
Und warum? Also vielleicht ist das auch gar nicht Aufgabe der Anlage, des Anlageuniversums.
Fangen wir mal mit dem E an, um zu unterscheiden, was ist dort ideologisch und was ist dort rein fundamental begründet.
Ja.
Also das E geht im Wesentlichen auf CO2 und hier ist der fundamentale Hintergrund, CO2 hat einen Preis bekommen.
Ja.
Und auch Ultraliberale bezweifeln nicht, dass das der richtige und wirksame Mechanismus ist, um Klimawandel bestmöglich zu steuern. Und ich glaube, unter ernstzunehmenden Menschen gibt es auch keine Klimawandel-Leugner mehr.
Überschaubar geworden, ja.
Das heißt, hier sind wir nicht auf einer Ideologieebene, sondern hier sind wir auf einer rein fundamentalen Ebene. Gewinn ist das, was übrig bleibt, wenn ich vom Umsatz die Kosten abziehe. CO2 war in der Vergangenheit umsonst, kein Kostenfaktor. CO2 kostet heute, ist also ein Kostenfaktor. Und CO2 wird in Zukunft teurer werden. Wir verhandeln an der Börse nicht Preise von heute, sondern Preise von morgen.
Ja.
Und deswegen sind größere Kosten in der Zukunft für uns heute relevant. Das ist der fundamentale Zusammenhang, warum das E wirkt.
Ja.
Beim S gehen wir auf Mitarbeiterzufriedenheit. Ich brauche jetzt keine ESG-Score-Analyse, um zu mutmaßen, dass die Mitarbeitenden von Burger King nicht so zufrieden sind wie die von Apple.
Vermutlich,
ja. Liegt am Sektor, liegt am damit einhergehenden Qualifikationsniveau und so weiter. Aber es ist durchaus überzeugend zu sagen, naja, ähnliche Unternehmen mit ähnlichem Geschäftsmodell, wenn ich dort Unternehmen erkenne, wo Mitarbeitende durchschnittlich deutlich zufriedener und motivierter sind, dann kann das für die Zukunft einen entscheidenden Wertvorteil bedeuten. Mhm. Gehen wir auf einen anderen Aspekt von S. Wie wird die Lieferkette gemanagt? Ja. Weißt du noch, vor 2 Jahren, als wir unseren Kindern Playstations kaufen wollten und dann stand da der Tanker quer und man bekam keine Playstation, beziehungsweise aus anderen, noch größeren Gründen kamen irgendwie keine Halbleiter in hinreichender Stückzahl an. Da haben wir ja mal gemerkt, wie wesentlich das ist, seine Lieferkette in den Griff zu bekommen und zu übersehen, was kommt da auf einen zu. Das ist ein wesentlicher Teil auch von dem S in E, S und G. Das ist das, was ich meine mit besserem Risikomanagement. Mhm. Also auch da sehe ich erstmal keine Ideologie. Auf der G-Seite die Überzeugung, dass ein Aufsichtsrat kompetent sein soll, unabhängig sein soll und dass er seine Arbeit auch tatsächlich umfänglich verantwortlich wahrnimmt, also zu den Sitzungen erscheint. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was das direkt mit Ideologie zu tun hat, zu sagen, ich möchte sicherstellen, dass der Vorstand einer Unternehmung ordentlich kontrolliert und sehr gut beraten ist. Mhm. Also würde ich sagen, bei den großen Säulen oder vielleicht besser bei den drei Fundamenten, auf denen nachhaltiges Investieren steht, ist erstmal keine Ideologie anwesend.
Ja.
Warum ist aber was dran an dem Punkt, den du sagtest? Wir haben eine Regulierung, die uns beispielsweise erlaubt, Investitionen in Atomkraft als nachhaltig auszuweisen. Das tun wir bei der Union nicht. Mhm. Wir möchten uns immer an Sachgründen und eben nicht ideologisch orientieren. Sachgründe sind, naja, wir haben immer noch ein GAU-Risiko der Technologie. Das gilt nicht für die Mini-Reaktoren, aber die können wir noch nicht in der AG gebündelt kaufen.
Ja.
Und wir haben immer noch keine Lösung für die Endlagerung atomaren Abfalls. Solange die beiden Gründe nicht gelöst sind, Mini-Reaktoren können eine Lösung sein, ein geeignetes Endlager irgendwo auf der Welt ein anderes, ist das für uns nicht nachhaltig. Da wollen wir sortenrein und klar sein, eben nicht ideologisch. Deswegen bleibt es draußen.
Ja.
Das ist eine andere Diskussion als die Frage, war es richtig, in Deutschland die Atomkraftwerke auszuschalten?
Ja.
Sondern einfach, ist es nachhaltig oder nicht? Aber schon da gerät man in Ideologieverdacht, dem wir uns entziehen, indem wir jeweils die Sachgründe und auch die Öffnungsklauseln mitgeben. Mhm. Eine weitere Frage, die sehr polarisiert, ist Rüstung nachhaltig oder nicht? Hier sind wir der Meinung, nachhaltig kann eben dem Wesen nach nur sein, was nicht mit wesentlichen negativen Nebenwirkungen einhergeht. Weil wir eben nicht ideologisch sein wollen, prüfe ich dann zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im ESG-Komitee, können wir durchargumentieren, dass Waffen keine wesentlichen negativen Nebenwirkungen haben? Nee, können wir nicht. Deswegen ist dann der Weg nicht Bevormundung, sondern Wahlfreiheit. Möchtest du mit Rüstung Geld verdienen, kaufe einen konventionellen Fonds von uns. Dort bieten wir Investitionen in Rüstung an. Kontroverse Waffen sind auch dort ausgeschlossen, aber Rüstungsinvestitionen möglich. Sagst du, nee, zumindest beim Geldanlegen möchtest du mit Rüstung kein Geld verdienen, dann haben wir auch ein Angebot für dich und das ist eben nachhaltig. Mhm. Also Wahlfreiheit statt Bevormundung und sachlich nachvollziehbare Klarheit statt irgendwelche Behauptungen oder man folgt einfach dem, was die Regulierung sagt.
Ja.
Das ist so unser Rezept, wie wir versuchen zu überzeugen und dann noch Mehrwert zu stiften.
Mhm. Das heißt aber, am Ende des Tages ist es ja eben dieses Ding, jeder hat halt so seine eigenen Kriterien.
Wir haben nicht mehr einen Standard, wo du quasi sagen kannst, dort, wo der Markt nachhaltig drauf schreibt, dort ist nachhaltig drin, sondern es macht einen guten Sinn, sich beraten zu lassen und zu prüfen, was bietet der jeweilige Produktanbieter an. Mhm. Das wird dann manchmal als Intransparenz und noch mehr als Beliebigkeit kritisiert. Da bin ich gegen. Mhm. Das, was wir machen, begründen wir klar und transparent und stehen auch dafür ein. Das ist nicht beliebig.
Ja.
Wo ich denke auch gerade an unsere Zuschauer, ne? Du sagtest Selbstentscheider. Man ist sehr, sehr gewohnt, wenn man mit Finanzmarkt umgeht, für alles gibt's eine Zahl.
Genau.
Wenn keine Zahl, dann Buchstaben, also eine Metrik.
Ja.
Und eine große Zahl ist immer besser als eine kleine.
Kommt drauf an.
Es ist sehr, sehr eindeutig und quantitativ vermessen.
Ja.
Und Nachhaltigkeit ist unreduzierbar eben auch ein qualitatives Thema.
Mhm. Okay, aber da steige ich doch mal ein, weil das ist ja quasi der Punkt, der nachher auch noch gekommen wäre, quasi wie gibst du in Anführungszeichen Moral oder Ethik oder wie man es auch nennen mag, aber bleiben wir mal ganz bei dem großen Wort Moral. Wie gibst du dem eine Nummer, dass sie für alle irgendwie verständlich ist?
Stell dir vor, du kommst heute Abend nach Hause, fragst deine Frau, wie sehr liebst du mich, dann sagt die 13.
Mhm.
Weißt du denn was?
Nee.
So, was bringt's dir jetzt, wenn ich dir sage, unsere Nachhaltigkeit ist 14?
Genau.
Nein, der Anspruch muss sein, dass klar erläutert wird, was unter Nachhaltigkeit verstanden wird, dass der Investmentprozess klar und auch verständlich erklärt wird und dass dann der Kunde sagen kann, das überzeugt mich, da gehe ich mit Oder eben auch sagen kann, nee, ich bin letztlich ein Trader, der jeden Tag Positionen hin und her schieben will.
Keine Zeit und keine Lust, mich damit zu beschäftigen.
Ja, also nachhaltiges Heavy Trading wird es nie geben. Das ist ein Thema der langen Frist. Wir verhandeln Klimastrategien in Jahren und nicht in Tagen und erst recht nicht in Nanosekunden. Ja. Also es gibt durchaus eine gewisse Sorte von Anlagestrategie. Da sehe ich keinen großen Overlap zu Nachhaltigkeit. Wer in der kurzen Frist ganz viel dreht, der ist zu Hype-Zeiten da drin, der ist zu Zeiten, wo es mal einen großen Backlash gibt, vielleicht dann draußen und short, aber das ist nicht das, was wir spielen. Wir sind ein langfristiger, aktiver Investor und da passt Nachhaltigkeit eben sehr, sehr gut rein.
Und trotzdem die Frage, warum sollte das für alle, davon bist du ja auch überzeugt, das werde ich dir, nehme ich dir auch ab, warum sollte das für alle, die ein bisschen langfristig anlegen, ein Thema sein?
Der erste Grund, wir setzen auf ein Thema dort mit, das ist die E-Säule, Klimawandel, von dem wir alle wissen, dass das echt ein riesen Thema ist und noch größer wird, das wir aber alle verdrängen. Mhm. Wenn du nicht im Ahrtal wohnst, gefühlt nichts mit zu tun.
Ja.
Wenn du im Ahrtal wohnst, merkst du,
hoppla.
Diese Katastrophenrisiken zu vermeiden, bestmöglich zu vermeiden, indem man systematisch sich mit diesem Thema beschäftigt. Eben auch Anlagechancen, gerade beim Thema Klimawandel, Anpassung. Nicht Klimaschutz, sondern Klimawandel, Anpassung zu erkennen. Dafür musst du dieses Klimathema sehr, sehr gut durchdringen. Und da es ziemlich plausibel ist, dass der Klimawandel sich nicht verlangsamt, sondern beschleunigt, dass, wenn er sich beschleunigt, dass er nicht unwesentliche, sondern wesentliche finanzielle Folgen haben wird, dann macht es Sinn, sich systematisch damit auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn ich das tue, kann ich Risiken besser erkennen, besser steuern, bleibt unterm Strich mehr Rendite. Mhm. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, es stecken ganz viele Investmentthemen da drin, die noch ein Stück weit am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Der Begriff Kreislaufwirtschaft ist schon alt. Ja. Aber wenn du mal jetzt wirklich suchst, was kannst du denn im Thema Kreislaufwirtschaft gerade am Kapitalmarkt finden und investieren, dann musst du schon genauer gucken. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, also unsere Kinder werden sich kaputt lachen, später, wenn wir alt sind, dass wir also ganz akribisch die Zeitungen, die es dann schon nicht mehr gedruckt geben wird, unser Altglas, die Batterien, die haben wir dann irgendwie zurückgegeben. Mhm. Die Handys lagen also dutzendweise, die alten, noch in irgendeiner alten Kellerschublade. Also überhaupt kein systematisches Sammeln von wertvollen Ressourcen, auch weil es diesen Wiederverwendungswertschöpfungszyklus noch nicht gibt. Mhm. Da ist noch ganz, ganz viel Musik drin. Also der Prozess, unseren Schrott auf ein Schiff nach Afrika bringen, dort verbrennen oder irgendwie auf einen großen Haufen schmeißen und dann vergessen, den können wir, glaube ich, durchaus noch optimieren. Ja. Und je unverfügbarer seltene Erden gerade auch für uns in Europa werden, Stichwort chinesische Dominanz in Afrika, wird das sehr, sehr spannend für verschiedene Geschäftsmodelle sein. Also Kreislaufwirtschaft, ein Riesenthema. Mhm. Weltbevölkerung wächst immer noch. Präzisionslandwirtschaft, überhaupt Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen. Rieseninvestitionschancen. Bevor ich jetzt einen 5., 6. und 7. nenne, ich will darauf hinaus, wer früh auf so einen Trend geht, kann hinten raus mehr verdienen als derjenige, der sich spät einloggt.
Ja.
Und insofern ist auch gerade so eine Zeit, wo man eher so einen Gegenwind spürt, Stichwort der erfolgreiche Investor investiert antizyklisch, eine gute Gelegenheit, um diese langfristigen Trends nicht nur zu sehen, sondern sie auch zu erkennen und umzusetzen.
Dann lass uns doch gleich bei dem Thema bleiben. Also du darfst nämlich den 4., 5. und 6. schon auch mit nennen. Lass uns doch mal auf der Chancenseite sagen, mal so ein bisschen benennen, was sind für euch, Kreislaufwirtschaft hast du besprochen, hat jeder mal so ein bisschen schon gehört, weiß man auch, dass da noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Mhm. Was sind noch so die ganz großen Megatrends, die ihr heute schon sehr genau beobachtet im Auge habt, die auch Anleger mal auf jeden Fall im Auge haben müssten?
Wenn ich mir nur einen aussuchen dürfte, der Megatrend ist in der Mitte und nicht am Rand. Mhm. Wenn wir über Nachhaltigkeit diskutieren, diskutiert man häufig über diese ultragrünen Geschäftsmodelle, so ja. sozusagen die grüne Avantgarde, ja. die in der Regel aber ziemlich tiny, ziemlich klein und ja. Wenn du sie dir von der Marktkapitalisierung anschaust, nicht spektakulär sind.
Ja.
Oder wir reden über die ganz, ganz dreckig Ultrabaunen am anderen Rand und fragen uns, uiuiui, ist davon nur das kleinste bisschen beigemischt, das wäre aber böse.
Ja.
Statt nun aber auf dieses wesentliche Spielfeld in der Mitte zu schauen, geht unsere Aufmerksamkeit in die falsche Richtung, an diese Ränder, die zwar interessant, aber nicht sehr relevant sind für den Anleger.
Ja.
Und in der Mitte meine ich jetzt, hier komme ich auf unseren Investmentansatz zu sprechen.
Ja.
Unsere Überzeugung ist, wir kommen nur dann in einer nachhaltigen Zukunft an und können diese nachhaltigen Megatrends spielen, wenn wir nicht sagen, über den kompletten Investment-Universums, dieses komplette Investment-Universum, suchen wir jetzt die nachhaltigsten Unternehmen, dann gehen wir jetzt von mir aus nach CO2-Optimierung und dann haben wir ein Portfolio, da sind Finanzdienstleister und IT-Buden drin.
Ja.
Das alleine macht keinen Sinn, sondern wir müssen schauen, bei den Automobilherstellern, wer gehört denn dort zur nachhaltigen Hälfte und wer gehört dort zur weniger nachhaltigen Hälfte?
Mhm.
Und die, die in der nachhaltigen Hälfte sind, die sind investierbar, die unteren nicht.
Ja.
Investierbar heißt nicht investiert.
Mhm.
Die sind investiert dann, wenn sie auch von den anderen fundamentalen Kennziffern stimmen, die wir uns zuerst angucken.
Ja.
Und weil diese fundamentalen so wichtig sind, haben wir bei der Union hier ein großes, großes Nachhaltigkeitsteam, arbeiten in Sektortrios zusammen und wir erstellen jedes Jahr um die 200 Transformation Ratings. Das ist für Unternehmen, die noch gemäß Scoring in der unteren Hälfte liegen und wo wir sagen, die stehen aber für glaubwürdige Transformationen, die haben sich ambitionierte Ziele gesetzt und die verfolgen die auch verlässlich und deswegen gehen wir da noch ein Jahr mit, wenn die das dann liefern, was sie versprochen haben.
Ja.
So, und du merkst, dieses Investieren in glaubwürdige Transformation in Unternehmen, die ambitionierte Ziele verlässlich verfolgen, das ist der Megatrend der Mitte.
Mhm.
Und der findet dann eben in jedem Sektor statt und auch nicht nur beim Thema Kreislaufwirtschaft, beim Thema Präzisionsagrartechnik oder was auch immer, sondern der findet in allen Sektoren zu jeder Zeit statt. Und das ist im Grunde genommen unsere Kernüberzeugung, warum man da langfristig erfolgreicher aufgestellt ist, weil man diesen langfristigen Trend jetzt systematisch analysiert und zur Grundlage seiner Entscheidung macht.
Hm. Hast du dann nicht aber trotzdem natürlich das Risiko, dass Trends sich natürlich auch verändern, also auch in der Nachhaltigkeit? Also man wird mit Sicherheit zum Beispiel auf Elektromobilität, was jetzt erstmal so das, dieses erste große Einfahrtor ist für alle, stellt man natürlich irgendwann fest, ja, Entstehung Batterie ist halt auch scheiße, die Autos sind scheiße, weil du sie halt relativ schnell wegschmeißen musst und nicht 100 Jahre fährt, was weiß ich. Man wird feststellen, ist halt doch nicht so cool grün. Auch jetzt schon nicht. Gibt es ja schon jetzt viele Debatten zu, nur mal als einfaches Beispiel.
Ja.
Das wird natürlich in tausend Richtungen komplexer, aber dann bist du ja trotzdem immer wieder in diesem also Risiko, dass du quasi eigentlich jetzt nicht auf das richtige langfristige Pferd setzt, das ja theoretisch oder idealerweise auch schon jetzt mit besser performt.
Das
ist damit ja noch nicht gesagt.
Ja, das Autobeispiel gefällt mir. Ich versuche mal da eine Analogie zu bauen.
Ja, ja? Gerne.
Schauen wir uns mal die verschiedenen Elektromobilitätsstrategien der uns bekannten großen Automobilhersteller an. Dann ist ja ein interessanter Unterschied. Es hat diejenigen gegeben, die gesagt haben, wir gehen jetzt auf Elektro und das Elektroauto muss auch komplett anders aussehen. Und dann gab es aber auch mit BMW einen, der hat relativ früh auch mit dieser, ne, das war der ganz Kleine angefangen, hat aber dann umgeschwenkt und gesagt, nee, also BMW ist Freude am Fahren, es ist und bleibt so. Ein BMW, der muss sich so anfühlen wie ein BMW, der muss so aussehen wie ein BMW. Und dementsprechend sehen unsere E-Autos genauso aus wie die Verbrenner. Mehr oder weniger genauso.
Ja.
Und wenn du dich dann reinsetzt, dann merkst du auf einmal, wenn du die Taste drückst, ist ja leise, ist ja stressfrei.
Mhm.
Dann drückst du das Pedal und merkst, zieht ja richtig, macht ja richtig Spaß. Auf den nachhaltigen Fonds übertragen. Das, was wir liefern wollen unseren Kunden, ist genau das, was er erwartet, wenn er einen Union-Fonds kauft.
Ja.
Nämlich Da kriege ich ein hervorragendes Risikomanagement und da kriege ich hinten raus eine auskömmliche Rendite. Mhm. Wir sind kein Laden für Zocker, sondern wir arbeiten für die Mitte der Gesellschaft. Ja. Und die sollen dort was Ordentliches kriegen. Mhm. Und jetzt, nachdem er dann drin sitzt in dem Fonds, merkt er, ach, und die können man sich auch noch, das finde ich richtig gut, dass wir also so Sachen wie Kinderarbeit, wie Korruption, wie Kohle nicht drin haben. Ja. Hey, das macht irgendwie voll Sinn, glaubwürdige Transformation. Das ist nicht ein Trend, der jetzt mal funktionieren kann und mal nicht. Also Transformation brauchst du immer, wo es um Zukunft geht. Glaubwürdigkeit ist immer besser als Lügen. Mhm. Also das verbraucht sich nicht. Ja. Du merkst also so die Ähnlichkeit zwischen diesem Erfolgsrezept bei der Elektromobilität bei BMW und dem, wie ich jetzt unseren Investmentprozess beschreibe. Das ist was anderes, um das abzugrenzen. Von den dunkelgrünen Nachhaltigkeitsfonds-Spezialanbietern, die quasi gesagt haben, ein nachhaltiger Fonds, das ist ein Fonds, wo wir nur Windräder drin haben. Mhm. Und dann kaufen wir noch so ein bisschen Elektrobatterien und dann diesen einen ultragrünen Hersteller von XY noch dazu. Ja. Dann habe ich nicht ein breites Investmentuniversum, wo ich ganz ausgewogen quasi das kalibrieren kann, sondern ich gehe in ein ganz, ganz spitzes Investment-Universum und dann habe ich natürlich so eine Vola. Mhm. Nochmal, das ist nicht unser Business. Ja. Das ist was für Leute, die kurzfristig rein und raus gehen und die spielen dieses Jahr X und nächstes Jahr Y. Ja. Das ist nicht unser Ansatz.
Ja, oder dann halt die tatsächlich komplette ideologische Überzeugung, in dem Fall bei den kleinen, super dunkelgrünen Spezialanbietern.
Ja,
was aber, ja okay ist. Das ist ja, aber wer es mag, soll es ja machen. Ist ja
auch wieder im Beispiel, wir haben einen ersten nachhaltigen Fonds vor 30 Jahren aufgelegt. Also wir wissen da wirklich, was wir machen. Aber also wenn es jetzt nicht um Fonds, sondern um Ernährung ging, also wir sind kein Demeter-Bauernhof. Mhm. Ja, also wir sind genossenschaftlich, was ist noch genossenschaftlich? Edeka, ja. Einkaufsgemeinschaft der Kolonialwarenhändler, steht es ursprünglich für. Und vielleicht ist das so ein Bild auch, was man fassen kann. Du kannst bei Edeka, so, ich bin da kein Fachmann, aber so, wenn ich jetzt selbst einkaufe, habe ich den Eindruck, da kann ich gut verantwortlich einkaufen. Da kriege ich sehr gute und solide Produkte. Ja. Aber ich muss da nicht nur grün einkaufen, sondern ich habe Wahlfreiheit. Wenn ich grün einkaufen will, kriege ich gute Sachen. Mhm, genau. Und das ist der.
Wenn ich was anders will, weil es mir nicht so wichtig ist, dann kannst du
dann eben auch. Ja. Und wir wollen nochmal mit Bevormundung haben wir angefangen.
Ja.
Wir sind nicht gegründet worden, um unsere Kunden und Mitglieder zu bevormunden. Wir sind dafür da, damit die beste Anlagelösung finden, die auf ihre Präferenz passt. Und dafür machen wir Angebote.
Hm. Ja, es ist nicht eure Rolle, das ethische Gewissen der Kundschaft zu sein.
Nee, aber wir haben eine feste Überzeugung. Ja. Na, aber die schreiben wir nicht vor, sondern wir lassen Wahlfreiheit. Hm. Also das halte ich für einen kleinen, aber sehr entscheidenden Unterschied.
Ein wichtiger Unterschied, genau, weil wir natürlich nicht in der Bevormundung sind. Aber lass uns nochmal trotz alledem so ein bisschen bei den Chancenthemen bleiben. Also ich sehe natürlich, wenn wir sagen, wir nehmen die Besseren, eben wenn die Basis, sprich das Fundamentale stimmt, die natürlich tendenziell nachhaltiger sind, leuchtet langfristig, glaube ich, jedem soweit ein. Aber wir wollen natürlich auch die Chancenseite noch mal ein bisschen enger beläutern. Deswegen komme ich noch mal zur Megatrendfrage zurück. Also was sind so die, also nicht von der Hand zu weisen ist, dass wir eine Transformation erleben und die natürlich auch noch weitergehen wird aus logischen Gründen, macht irgendwie Sinn, weil wir alle irgendwie noch auch unseren Enkelkindern vielleicht eine Welt hinterlassen wollen. Aber in diesem Prozess, das ist ja eben nicht nur quasi Geld verbrennen à la Heizungsgesetz, sondern da entsteht ja natürlich auch sehr viel Potenzial an ganz vielen Stellen.
Ja. Lass gerne nochmal auf das Thema Klimawandelanpassung eingehen, weil ich halte das für noch nicht hinreichend besprochen, so bei dem, was ich wahrnehme, wenn ich Formate wie eures verfolge. Also Klimaschutz ist, glaube ich, jedem klar. Man kauft Unternehmen, die weniger Emissionen produzieren als vergleichbare andere. Die sind für den Klimaschutz besser. Ja. Fundamentale Ratio dahinter. CO2 wird teurer. Also wenn die weniger Emissionen haben, haben die weniger Kosten und stehen deswegen in Zukunft besser da. Ich glaube, die Story kennen wir und die wird dann immer wieder davon beeinflusst, wie sich politische Rahmenbedingungen oder noch exakter Erwartungen zu zukünftigen politischen Rahmenänderungen ändern. Ja. Hat man den Eindruck, dass mehr Sektoren der CO2-Bepreisung unterworfen werden oder weniger? Glaubt man, dass das schneller geht oder langsamer? Du weißt, worauf ich hinaus will. Das sind alles dämpfende oder eben beschleunigende Faktoren. Aber an dem grundsätzlichen Zusammenhang, da zweifelt keiner mehr.
Ja.
Klimawandelanpassung läuft anders. Damit du ein Bild hast, wenn der Klimawandel stärker wird, dann steigt der Meeresspiegel. Dann hilft es uns ja nicht, wenn wir einen weiteren Filter in den Schornstein bauen, damit weniger CO2 in die Luft geht. Sondern dann werden wir wohl einen Deich bauen.
Ja.
Und eine These könnte sein, das Klima wird nicht entschieden genug gerettet, Menschenleben aber schon.
Ja.
Weil wir das auch in der Industrie oder allgemein in der Gesellschaft häufig beobachten. Steuervorteile für irgendwelche Unternehmen, schwierig, aber jetzt soll ein Riesenwerk von XY geschlossen werden. Oh, da müssen wir was machen.
Ja.
Und nach allem, was man aus der Klimawissenschaft wissen kann, werden wir in schon bald nahender Zukunft immer häufiger Extremwetterereignisse sehen.
Ja.
Und die werden auch noch leider immer schlimmer werden.
Ja.
Und das geht mit zahlreichen Geschäftsmodellen und Ideen einher. Das geht von der Raumplanung, die wichtiger werden wird, über Klimaanlagen, die wichtiger werden, über Rückversicherungen, die darüber zunächst einmal sehr viel Geld werden verdienen können, bis sie irgendwann mal kein Geschäftsmodell mehr haben. Das sind so gegenläufige Entwicklungen. Also da stecken jede Menge Chancen drin in diesem Thema Klimawandelanpassung.
Ja.
Kannst im Moment so zählen, ich schaue mal Richtung Amerika, die so richtig groß Katastrophen, Wirbelstürme, Katrina, Sandy,
ja.
Da sind so immer ein paar Jahre zwischen. Denk an dieses große Schneegestöber, was wir bald wieder sehen werden zwischen New York und Chicago. Wird sich das, glaube ich, zusammen, oder Detroit? So, da hatten wir beide große Schneeereignisse. Wir müssen davon ausgehen, das sehen wir stärker und so viel häufiger, dass die Erholungszeit zwischendrin nicht mehr reicht, um zu sagen, wir kehren ins alte Normal zurück, sondern wo man sagt, hey, jetzt müssen wir investieren, jetzt müssen wir großartig was machen.
So gut, man hat ja dieses Jahr auch gesehen, weil da sind ja zwei Hurricanes aufgeschlagen. Das kommt jetzt auch statistisch nicht so wahnsinnig oft vor.
Ja, und das sind Themen, da braucht man gar nicht, da spielt es keine Rolle, ob man für oder gegen Nachhaltigkeit ist. Mhm. Das sind Dinge, die wirken fundamental und sich damit jetzt auch als Einzelentscheider zu beschäftigen. Was sind es für Geschäftsmodelle, die daran positiv partizipieren? Ich glaube, das ist etwas, was dauerhaft und auch mutmaßlich leider schnell funktionieren wird.
Und geht ihr auch so in Richtung, was natürlich ansonsten so drumherum passiert? Keine Ahnung, Ernährung ist ja so ein klassisches Thema. Wir müssen irgendwie die Menschheit auch irgendwie satt bekommen, die immer größer wird und mutmaßlich Teile der bewohnbaren Fläche kleiner wird und schlechter anbaubar ist und solche Geschichten.
Da komme ich gut zum Thema Grundsätze zurück. Also wir wollen nicht bevormunden, aber wir haben Grundsätze.
Ja.
Wir handeln nicht mit Agrarderivaten, Punkt. Mhm. Wir wollen nämlich mit dem Hunger anderer Menschen kein Geld verdienen.
Ja. Macht Sinn, ich sehe das tatsächlich auch so.
Jetzt kann man sagen, das ist Ideologie. Gut, dann nennt das Ideologie, das machen wir einfach nicht. Das ist Teil unserer Haltung, dass wir so etwas nicht wollen. Und nochmal, das schreiben wir keinem vor. Wir zwingen keinen, unser Kunde zu werden. Wer mit Agrarderivaten handeln will, der kann das tun. Nur eben nicht mit uns. Das ist alles.
Genau, aber es gibt ja natürlich noch eine andere Ebene. Es ist die eine Ebene ist Agrarrohstoffe, aber es gibt natürlich jetzt auch, keine Ahnung, ich will jetzt nicht mit synthetischem Fleisch anfangen, aber da dazwischen ist noch eine ganz große Bandbreite, die sich darum kümmert. Dass,
da können wir wieder schön unterscheiden, wie sich quasi die Hype-Themen von der Systematik unterscheiden.
Ja.
Wie lang ist das her hier, der Börsengang von Beyond Meat?
Ja, nicht so lang, ja.
Ja, aber also da hast du so ein Hype-Thema gesehen, wie ist jetzt Vergangenheit, deswegen dürfen wir hier über Einzeltitel sprechen.
Ja.
Wie das dann damals sich verband. Ne? Alle reden über Nachhaltigkeit, jetzt gibt es dann so synthetisches Fleisch und bam, das geht durch die Decke.
Ja.
Aber das kommt dann auch eben wieder runter.
Mhm.
Das ist ein ganz anderes Thema, als zu schauen, wie stellen sich die großen Nahrungsmittelhersteller in der Lieferkette auf? Wie sehen deren Klimastrategien aus? Wie ist der Ressourcenverbrauch? Was machen die gegen Deforestation, wie es heißt, also Regenwald? Der Regenwald, das ist ja nicht der Wald von den Brasilianern. Das ist ja der Wald, den wir brauchen, um irgendwie auch noch diese Biomasse zu haben, die unsere CO2-Emissionen im großen Stil dann tatsächlich auch absorbieren kann. Ja. Sich systematisch anzuschauen, wie die Großen das machen, das ist für mich nachhaltiges Investieren beim Thema Ernährung. Nicht die einzelnen Spitzen Themen ausfindig zu machen und da dann voll reinzugehen. Das ist eine sinnvolle Beimischung. Das ist eine schöne Performance, die man mal in so einem Zyklus mitnehmen kann. Ja. Aber das ist nicht das, wofür nachhaltiges Investieren nach unserer Philosophie steht.
Was ist mit diesem ganzen großen Thema Energie? Ich meine, da kann man sich ja in alle Richtungen auch bunt drüber diskutieren und debattieren.
Ja, machen wir da vielleicht mal die Brücke nach Amerika, ne? Ja. Weil ich will darauf hinaus, dass Fakten wichtig sind, aber wie immer nicht eben alles. Ja. Wenn der Trump sagt, Offshore-Wind ist schlecht für Wale, dann spielt keine Rolle, ob das stimmt oder nicht. Das stimmt nicht, nach allem, was man wissen kann. Ja. Sondern dann sorgt das erstmal dafür, dass ein Trump-Wahlsieg schlecht für Unternehmen ist, die stark in US-Offshore-Wind investiert sind. Mhm. Was aber bleibt, all das, was Arbeitsplätze in Amerika bringt und all das, was günstigen Strom bringt, das wird weiter unterstützt werden. So, und Solarenergie ist eben unglaublich günstig. Grüne Energie wird in Zukunft unglaublich günstig. Und dieser Kostenvorteil, du merkst, ich komme wieder vom Fundamentalen her, wird dauerhaft weiterhin das Wachstum in grüner Energie erheblich unterstützen. Mhm. Ich komme wieder mit der Ideologie jetzt. Ja. Eine ganz andere Kiste ist, dass wir jetzt bei den großen Tech-Unternehmen sehen, wegen KI geht der Energiebedarf durch die Decke hoch X. Ja. Und so große Batterien, dass du die günstigst produzierte grüne Energie in hinreichender Menge vorhalten kannst, kannst du eigentlich nicht kosteneffektiv bauen. Ja. Deswegen geht's jetzt dort auch in diese Mini-Reaktoren rein. Genau. Ja, das wäre für uns, darf ich hier ergänzen, natürlich kein Ausschlussgrund, weil die konsumieren die selbst. Es geht beim Ausschluss von Atomenergie um die Produktion und den Verkauf davon. Ja. Ja. Und natürlich ist das immer auch unwesentlich und beigemischt. Also was wird der Betrieb von so einem kleinen AKW für Meta oder sonst wen als Umsatzanteil sein? Minimal. Ja. Ja. Also die Zukunft der Energie ist deswegen grün, weil die grüne Energie in Zukunft die günstigste ist. Mhm. Und das heißt aber eben nicht, dass wir jetzt als nachhaltige Investoren sagen, und deswegen müssen wir sofort quasi mit Mann und Maus aus allem anderen raus, sondern auch hier geht es um glaubwürdige Transformation. Das heißt, um verschiedene Geschwindigkeiten, um zum gleichen Ziel zu kommen, nämlich einer nachhaltigen und hinreichend stabilen Zukunft.
Wenn wir jetzt mal quasi Deutschland als Unternehmen betrachten würden, wäre ja das für euch schwierig zu investieren auf der Energieseite, weil wir ja einen, ne, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, einen energiepolitisch komischen Weg gehen. Ja. Indem wir eben Braunkohle befeuern oder generell Kohle für die Grundlast daherbringen, weil alles andere hat nicht funktioniert und AKWs, die wir hätten, haben wir abgeschaltet.
Ja, der komische Weg hat noch viel früher angefangen.
Ja, natürlich.
Da hätte man wirklich was vom Investieren lernen können. Ja. Denn wir waren in Deutschland verdammt gut im Aufhören und Aussteigen. Mhm. Aber wir als
Ganz
Investoren,
schlecht im Einsteigen.
Wir als Investoren wissen jetzt, jeder Ausstieg bedeutet einen Einstieg.
Ja.
Ja, also, ja, dann habe ich sie eben in der Kasse liegen.
Genau, ja.
Aber ich kann nirgendwo aussteigen, ohne den Gegenwert woanders reinzutun. Ja. So, und wir haben uns ein Stück weit als Gesellschaft besäuseln lassen, indem wir sagten, ja, also das, was da in Japan passiert ist, das wollen wir nicht. Ja, aber dieses Windrad, das will ich jetzt auch nicht. Und die Kohle will ich jetzt auch nicht. Und dieses saturierte Ich möchte nicht, ist kein gutes Rezept für gelingende Zukunftsgestaltung. Ja. Deswegen, ich wehre mich gegen jede Form von Politik-Bashing. Ja. Vielleicht auch ein Thema, was wir mal hier aufmachen können. Warum? Guck, du machst nicht Politik, ich auch nicht. Mhm. Dann haben wir eigentlich, ich will nicht sagen, das Recht verwirkt uns da groß zu beschweren, aber ich will sagen, wir tun alle zusammen zu wenig für unsere Demokratie.
Da bin ich jetzt bei dir.
Und genau. Zu meinen, es sei ein hinreichender Beitrag, sich darüber zu beschweren, dass sich Menschen, die sich um die Demokratie kümmern, streiten. Mhm. Sich darüber zu beschweren, dass Menschen, die sich um die Demokratie kümmern, irren, Fehler machen. Ja. Das reicht nicht. Mhm. Die Demokratie ist das, was wir daraus machen. Ja. Und wir machen im Moment als Bevölkerung viel zu wenig und kriegen dann die Regierungsentscheidungen, die dazu passen.
Genau, ja. Das ist immer dieses alte Thema. Man muss sich nicht wundern, man kriegt die Politik, die Politiker und die Politik, die man auch verdient hat. Aber, und das ist die andere Seite, deswegen sitzen wir ja beispielsweise hier. Insofern leisten wir natürlich einen auf unserem Wege einen Beitrag, und das ist nicht Politik-Bashing, ja. Wenn man versucht, sachlich ja. Fehler ja. zu besprechen, zu argumentieren und potenziell zumindest mal wenigstens Gedanken, neue Gedanken anzustreben. Man muss nicht immer ein fertiges Paket haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das muss eine Regierung leisten, ja. mit Experten und so weiter. Aber, und das ist schon unsere Aufgabe, deswegen ist die Frage dann immer nicht ganz unberechtigt und auch die Argumentation und auch die Kritik nicht, denn auch das ist Teil der Demokratie. Wenn wir hier eben sitzen, in die Öffentlichkeit raus und darüber sprechen, was wo nicht so gut funktioniert, das ist nicht zwingend Bashing. Ja. Vieles davon ist heute leider in dieser Gesellschaft, gerade auf Social Media, so, dass es schnell zum Bashing wird. Aber das ist ja nicht das, was von uns ausgeht. Sondern von uns ausgeht ja ein sachlicher Beitrag dazu, dass die Demokratie...
Ja, und also mein sachlicher Beitrag wäre dann, wir können zwar nicht mehr aufholen, dass wir den Einstieg in etwas Neues verpasst haben, ja. aber daraus lässt sich ableiten, dass wir jetzt den Einstieg in grüne Energie umso schneller ermöglichen müssen. Mhm. Und daraus lässt sich ableiten, dass wir für die Zwischenzeit teilweise schmerzhafte Kompromisse ertragen müssen.
Ja.
Das ist immer so, wenn man nach hinten raus verschiebt.
Ja.
Der Anfangsstresser hat hinten raus Ruhe.
Ja.
Na, aber wenn du am Anfang trödelst, dann hast du hinten raus Stress.
Aber ich werf trotzdem mal hier quasi die kapitalgedachte deine Sachlichkeit ein. Deine Argumentation vorher natürlich gehört und auch im Hinterkopf, stell die Frage trotzdem nochmal, ist für uns nicht die Zwischenlösung beispielsweise, wenn alle anderen natürlich auch ein Stück weit für den Übergang und für die Grundlast-Themen Kernenergie benutzen, warum sind wir der einzige Geisterfahrer, rein sachlich?
Nach dem, was ich von dem Thema verstehe, und ich bin kein promovierter Kernphysiker.
Ja, wir sind wir alle ja, nicht.
Also ich kann ja auch nur wiedergeben, was ich von dem Gelesenen nachvollziehen konnte und für plausibel ja. hielt. Sind quasi diese Ein- und Ausstiegsentscheidungen, die haben eine hohe Träge, nenne ich das mal.
Ja.
Also du kannst keinen Brennstab im Supermarkt kaufen, um ein Bild mitzugeben. Ja. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen würden, okay, dann lass die Sache mit Kernkraft wieder hier in Deutschland machen. Und das sage ich jetzt nicht als nachhaltiger Investor, sondern jetzt einfach als deutscher Bürger.
Ja.
Dann würde es zu lange dauern, bis wir daraus Strom bekämen, um das Problem, was wir bis dahin schon lösen müssen, lösen zu können.
Ja.
Das heißt, das, was in hinreichender Geschwindigkeit verfügbar ist, ist importierter Strom, der dann teilweise, und das gefällt uns gar nicht, aus Kohle kommt.
Ja.
Ist importierter Strom, der teilweise dann aus Atomkraftwerken aus Frankreich kommt. Umgekehrt transportieren auch wir im Sommer, wenn die Franzosen, weil kein Wasser in den Flüssen ist, ihre Atomkraftwerke runterfahren müssen.
Ja.
Hat keiner mit dem Klimawandel da gerechnet.
Ja, genau.
Wasser ist zu warm und Wasser ist zu wenig.
Mhm.
Dann transportieren wir auch den Strom zu denen runter, haben die auch kein schlechtes Gewissen.
Ja.
Ja? Und die Brückentechnologie, die wir haben, ist Gas. Und da hat jetzt keiner damit gerechnet, dass uns der Putin da so einen entscheidenden Strich durch die Rechnung macht.
Ja.
Also insofern wäre jetzt aus meiner Sicht, aber da verlasse ich mein Fachgebiet des nachhaltigen Investierens.
Nee, genau.
Man hat sich bei der Einschätzung der Russlandpolitik leider massiv geirrt.
Mhm.
Ich muss sagen, dass ich damals bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Rede von Frau Merkel, ich fand das nicht so schlecht, als sie damals sagte, selbst zu den kritischsten Zeiten des Kalten Kriegs haben wir immer zuverlässig Gas aus Russland bekommen.
Mhm.
Da habe ich das gesehen, auch auf YouTube mir die Rede angeguckt und dachte so, ja, da ist natürlich auch was dran.
Ja, genau.
So, und das war eben falsch, die Annahme.
Ja.
Das war eben einfach falsch. Und die Verbindung von beidem, Ausstieg aus Atomkraft ohne beherzter Einstieg in grüne Energie und voll auf Gas als Brückentechnologie gesetzt und dann geht dein Hauptlieferant weg, das führt zu Problemen.
Und natürlich ist es natürlich auch die Gier zu sagen, ich verlasse mich auf den einen Lieferanten.
Alle Eier in einen Korb ist immer doof.
Macht man jetzt, trifft man unternehmerische Entscheidungen beispielsweise auch anders. Aber zu dem Thema Brückentechnologie nochmal quasi zurück, gedanklich. Man erlebt ja hier um uns herum, nehmen wir mal die ganzen skandinavischen Länder, die in ganz vielen Klimathemen viel weiter sind als wir und gleichzeitig aber auch einen Pragmatismus haben, bauen trotzdem zum Beispiel neue Kernkraftwerke zwischendurch.
Ja.
Also die sind ja auf die Idee gekommen, vielleicht dauert das etwas länger, also die Brücke muss etwas länger werden.
Ja.
Also nehmen wir diesen, das müssen ja nicht mehr die riesen alten Brüter sein, wie das früher gedacht war. Da gibt es ja andere Möglichkeiten. Vielleicht ist es ja trotzdem sachlich so eine...
Das ist ein gutes Beispiel für die Entideologisierung des Themas.
Ja.
Ich habe ja eben auch gesagt, unsere Policy ist, wir halten Atomkraftwerk für nicht nachhaltig, solange eins, GAU-Risiko, habe ich schon erklärt, für Mini-Reaktoren ist das nicht gegeben.
Ja.
Die können in die Luft gehen und dann ist eben nicht im Umkreis von 100 oder 150 Kilometer alles platt.
Ja.
Und wir brauchen eine Lösung der Endlagerungsfrage. So, und da haben wir jetzt leider, du kennst vielleicht diesen Bericht des zuständigen Bundesamts,
ja.
2030 sollte das Endlager da sein. Und dann hatte man erst geschrieben, nein, wir brauchen 50 Jahre länger, um es zu finden. Und dann hat man korrigiert, nein, wir meinten bis 2050.
Mhm.
Also du merkst, man hat
weil
irgendwie
der
überhaupt keinen...
Ja, weil er groß war, genau.
Ja, und jetzt stell dir einfach vor, nur auch damit wir da die kurzfristigen Probleme und die langfristigen Aufgaben, damit wir die angemessen so ein Stück weit ins Verhältnis setzen.
Mhm.
Ich wohne im Neandertal, also da, wo mal vor vielen, vielen tausend Jahren auch Menschen gleichen Namens gewohnt haben.
Ja.
Es wäre also quasi so, dass wenn die was da verbuddelt hätten, was mir jetzt noch schaden könnte, dann hätte ich jetzt natürlich die Frage an die, was habt ihr euch dann für eine Governance überlegt, dass das eigentlich nicht passieren kann? Also um ein Gefühl zu geben, wie unglaublich dieses Endlagerungsproblem eigentlich ist. Damit sage ich nicht, dass die um uns herum irren, sondern dass wir, wenn wir das Problem der Brückentechnologien lösen, dass wir dann vielleicht nur andere Probleme wieder bekommen, die dann auch wieder andere betreffen. Und auch da sind wir also noch nicht bei einer perfekten Lösung.
Da ist, glaube ich, schwingt natürlich eher das Gefühl mit, dieses Problem verschieben wir so weit nach hinten, dass wir es nicht mehr miterleben und wahrscheinlich ein oder zwei Generationen auch nicht. Und dann verschwindet es natürlich auch im Nebel dessen, was für Menschen noch irgendwie interessanter könnte.
Nur daran merkst du, dann sind wir doch jetzt bei einer sehr, sehr sachlichen so Erörterung. Was sind Vor- und Nachteile und was kann man verantworten und wie? Wir sind da weit weggekommen von, das ist ideologisch oder kann ich nicht verstehen. Ich kann die Positionen alle verstehen und ich finde sie auch alle verantwortbar. Wir müssen aber gucken, dass wir dort klar, transparent und deutlich durchgehen. Aussteigen oder einsteigen, das ist intransparent, das ist undeutlich, sowas ist falsch.
Uns ist, genau. Ich benutze das Wort dumm, das muss ja du nicht sagen. Lass uns noch mal wieder zurück zum Investieren kommen, das, bevor wir uns zu sehr da aufregen. Wie wichtig sind noch so klassische Zukunftstechnologie-Innovationsthemen für euch im Investment, dass man sagt, da legt man so einen gewissen Schwerpunkt drauf?
Ja, also Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind so Megatrend-Zwillinge, hätte ich fast gesagt. Also wir kriegen eine nachhaltige Zukunft nicht ohne Digitalisierung hin. Und das ergibt sich auch schon rein durch die Marktkapitalisierung. Die großen Tech-Unternehmen sind auch groß in den Nachhaltigkeitsfonds. Also das ist nicht, mache ich Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, sondern das sind zwei Dinge, die zueinander gehören. Warum glaube ich, dass, dass das auch sich nicht ändern wird? Genauso wenig, wie ich mir vorstellen kann, dass irgendeiner jetzt in Zukunft sagt, holt die Festnetztelefone wieder raus, die Digitalisierung ist an ihr Ende gekommen. Genauso wenig glaube ich, dass wir hier in zwei Jahren sitzen und sagen, ja, war ja krass die Pressekonferenz, wo die Klimawissenschaftler auf einmal zugegeben haben, dass sie sich einfach verrechnet haben. Es gibt keinen Klimawandel, ist kein struktureller Megatrend. Also wir dürfen und müssen davon ausgehen, die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit bleiben wesentlich zukunftsbestimmt. Und dann sollte es für einen langfristig orientierten Investor eine Selbstverständlichkeit sein, sich unideologisch und systematisch damit auseinanderzusetzen, um einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wenn man das mal so auf die volkswirtschaftliche Ebene zurückziehen, den Bogen schlage ich jetzt noch mal, weil er sich hier gerade so aufdrängt, du bist ja Volkswirt auch, ist das nicht eine Riesenchance für Deutschland? Also weil wir sind ja jetzt innovationsmäßig im Moment, sagen wir mal, liegt ein bisschen was im Argen, stellen wir fest. Wir sind jetzt ein bisschen nicht so wahnsinnig zukunftsfest und auch gerade was die Investitionen hier so angeht. Gleichzeitig haben wir aber natürlich gerade Infrastruktur, was wahnsinnig wichtig wird in all diesen Digitalisierungsprozessen von Smart Grid über alles andere, was da noch so kommt, wäre eigentlich eine Riesenchance für gigantische Wachstumsinvestitionsprogramme auf volkswirtschaftlicher Ebene, die wahnsinnig viel Chancen natürlich auch auf der Investorenseite dann mit sich bringen.
Der Punkt ist, du wirst ja aus Deutschland kein Land machen, was Kostenführerschaft spielen kann.
Das ist richtig. Ne? Unwahrscheinlich.
Also uns bleibt...
Guck, man kann ganz schon ein paar Schrauben drehen, aber...
Du hast mich eben gefragt, würdest du in Deutschland als AG investieren? Ja. Ja? Also erstmal, ich liebe Deutschland. Ich lebe gerne hier. Ich finde, das ist ein tolles Land. Ja, aber jetzt stell dir vor, es gäbe es auch noch zu kaufen. Dann würde ich ja jetzt erstmal fragen, erste Frage, spielen die Qualitätsführerschaft oder spielen die Kostenführerschaft?
Ja.
Was Drittes ist nicht gegeben. Mhm. Bleibt nur Qualitätsführerschaft. Wir werden niemals die Energiekosten in einem rohstoffarmen Land so runterdrücken, dass wir da einen komparativen Vorteil haben. Mhm. Und wir werden auch in einem derart reichen Land mit unserer Demografie, also in einem reichen und alten Land, niemals die Arbeitskosten so runterkriegen, dass wir global irgendwie mit niedrigen Arbeitskosten konkurrieren können. Also ob uns das gefällt oder nicht, und natürlich müssen wir einen Blick auf die Kosten behalten und so weiter. Ja. Wir müssen und können nur mit Qualität irgendwie eine Zukunft bauen.
Ja.
So. Das muss ja jetzt eine Qualität sein, wo ich mich dann irgendwie auch wirksam differenzieren kann. Mhm. Und was kann ich da reintun? Das ist der Grundstoff Bildung. Auch wenn die in Deutschland, gebe ich zu, auch unter Kritik steht. Es sind letztendlich nur die nachhaltigen Technologien, darauf will ich hinaus, die wir mit dem Bildungsstock, den wir haben, entwickeln können, was unseren komparativen Vorteil stiften kann.
Ja.
Und lass mich nochmal den Bogen zu der Autoindustrie machen, wo wir schon gerade über Deutschland sprechen. Die Elektromobilitätsstrategie in Deutschland war, lass uns auf diesen Zug so spät wie möglich aufspringen, denn wir kannibalisieren oder zerstören uns selbst, weil wir mit Elektromobilität wesentliche Teile unserer Wertschöpfungskette rausgeben an andere. Mhm. Deswegen wollen und müssen wir so lang wie möglich mit Verbrennern Geld verdienen.
Ja.
Das kann man so machen.
Aber dann darf man sich nicht wundern, wenn man diskutiert wird.
Ich will nur sagen, das läuft dann darauf hinaus, dass wenn du als Letzter auf den Zug aufspringst, dass du dann eben dann nicht in der ersten Klasse sitzt.
Das war die Wunschvorstellung, aber das ist immer bei alten Big Playern, die disruptiert werden, immer die Vorstellung.
Und das ist auch so ein bisschen die, manchmal habe ich dann deutsche Zeitungen lesend den Eindruck, den deutschen Automobilherstellern ginge es jetzt schlecht, weil die E-Autos bauen, die keiner will.
Ja.
Nein. Fahr mal nach Asien, fahr in die ganzen großen Städte der Welt, wo viele junge Menschen leben und schau dir an, welche Autos dort rumfahren. Ich rede jetzt nicht über die Tuk-Tuks, sondern ich rede darüber, dass der Mittelstand dort natürlich ein E-Auto kauft.
Ja.
Und das kauft er eben nicht mehr so großen Anteilen von deutschen Herstellern, weil andere dort günstiger und besser sind. Und das hat mit dem späten Start da rein zu tun.
Ja.
Was ist eine Antwort auf deine Frage? Also ich bin dafür, dass wir Qualitätsführerschaft machen. Und für Qualitätsführerschaft bieten sich nachhaltige Technologien an. Das könnte ein Zukunftsrezept für den Standort Deutschland sein.
Siehst du, so. Das wollte ich doch haben als schönes Schlusswort.
Ja.
Mein Lieber, ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Ich danke dir auch für das Gespräch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.
Ja, Freunde, ich weiß, beim Einstieg nachhaltig war schon erstmal rotes Tuch runter, aber ich habe es euch ja vorher angekündigt, dass wir einen Dreh reinbekommen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich denke, es ist uns gelungen, die positiven Aspekte und vor allem das eben raus aus der Ideologie nehmen. Haben wir, glaube ich, ganz gut hingekommen. Da sind echt ein paar sehr, sehr spannende Gedanken von dir dabei gewesen. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns alsbald wieder. Bis dann.